Wir suchen im Wattenmeer nach den Überresten einer untergegangenen mittelalterlichen Kulturlandschaft. Weil es eben ein ganz einzigartiges Ökosystem ist und auch ein ganz bedeutendes. Genau, die sind de facto untergegangen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Und wo forschst du so? Orte, die Wissenschaften. Wir nehmen euch mit an außergewöhnliche Forschungsorte, die nicht alltäglich sind und die man nicht einfach so betreten kann. Orte, an denen Wissen wächst, entdeckt, generiert und bewahrt wird. Wir treffen Forscherinnen und Forscher, die dort arbeiten, wo die meisten von uns nie hinkommen würden. Und wir wollen wissen, was macht diese Orte so besonders und wie prägt sie die Art, wie dort geforscht wird. Mein Name ist Claudia Kliefoth und ich nehme euch in der heutigen Folge mit zu Dr. Hanna Hartler. Hanna ist Geomorphologin an der Universität Mainz und zeigt uns einen Forschungsort, der sich stetig verändert und sogar regelmäßig verschwindet. Die Rede ist vom Wattenmeer. Wo Ebbe und Flut herrschen, ist Hanna auf der Suche nach menschlicher Zivilisation, die längst von den Gezeiten verschluckt wurde. Wie sie an einem Ort forscht, der nicht durchgängig zugänglich ist und welche Geschichten das Watt verbirgt, das wird sie mir jetzt erzählen.
Herein!
Hallo Hanna!
Hallo Claudia!
Schön, heute bei dir zu sein.
Schön, dass du mich hier besuchst. Ich freue mich.
Danke dir für die Einladung. Ich habe ein bisschen was über dein Projekt gelesen. Und das ist ja total spannend. Ihr lauft jeden Tag mehrere Kilometer, um an euren Forschungsort zu kommen.
Ja, genau. Je nachdem, wo wir unterwegs sind, 7 Kilometer eine Richtung. Und zwar mit Ausrüstung.
Mhm. Was heißt Ausrüstung? Wie schwer ist die? Und wie viele seid ihr?
Ausrüstung heißt erstmal, dass wir große Wattwagen haben. Die sehen aus wie Schubkarren mit so ganz dicken Ballonreifen dran. Und die beladen wir mit unserer Bohrausrüstung. Dann wiegt so ein Wagen um die 100 Kilo. Und das heißt, wir brauchen immer schon mal 2 Personen, die einen Wagen schieben und sind aber insgesamt tatsächlich ein ganz großes Team. Also wir gehen immer in einer Gruppe von 10 bis 15 Personen raus. Denn es sind nicht nur wir Geoarchäologen, sondern wir haben auch Geophysiker noch mit dabei und noch Archäologen mit dem Team, beziehungsweise im Projekt. Und wir gehen immer gemeinsam nach draußen und betreiben dann gemeinsame Feldarbeit.
Und ihr geht bei Wind und Wetter raus?
Ja, bei Wind und Wetter tatsächlich. Ich war jetzt gerade letzte Woche wieder im Watt unterwegs und wir hatten dauerhaft Windstärke 6 bis 7. Und da müssen wir dann gegen an.
Woher wisst ihr, wo ihr angekommen seid?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also orientieren ist im Wattenmeer tatsächlich schwierig. Wir haben natürlich so ein paar Fixpunkte, irgendwo die Leuchttürme auf den umliegenden Inseln, an denen wir uns orientieren können. Aber de facto kommen wir ohne moderne Technik kaum zurecht. Das heißt, wir sind immer mit GPS unterwegs, um uns auch genau zu verorten. Das heißt, da können wir immer gut peilen und dann unsere bekannten Fundstellen ansteuern.
Was sucht ihr eigentlich genau?
Wir suchen im Wattenmeer nach den Überresten einer untergegangenen mittelalterlichen Kulturlandschaft. Denn dazu musst du wissen, dass das Wattenmeer ja heute UNESCO-Weltnaturerbe ist, weil es eben ein ganz einzigartiges Ökosystem ist und auch ein ganz bedeutendes. Aber unter diesem heutigen Wattenmeer, da liegen tatsächlich die Reste einer Besiedlung, die im Mittelalter extrem ausgedehnt war und durch große Sturmfluten zerstört wurde.
Das heißt, die sind eigentlich quasi untergegangen.
Genau, die sind de facto untergegangen.
Und wie groß ist ungefähr das Gebiet? Also worüber reden wir genau?
Das ist tatsächlich die spannende Frage. Das wissen wir eigentlich noch überhaupt nicht. Also das heutige Wattenmeer hat eine Fläche von über 1500 Quadratkilometern. Und das bedeutet auch für uns, wann immer wir etwas suchen, wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Denn nur an den allerwenigsten Stellen liegen diese Kulturspuren frei. Dort, wo sie durch Wind und Wellen erodiert werden oder wo eben die Priele regelmäßig rübergehen, da können wir immer so wie so ein kleines Fenster in den Untergrund Strukturen erkennen. Aber wir wissen zum Beispiel gar nicht, wo die damalige Küstenlinie lag im Mittelalter. Also das ist noch völlig unbekannt. Was wir wissen, ist, dass zum Teil Landwirtschaft betrieben wurde. Ob tatsächlich Ackerbau, können wir momentan noch nicht genau sagen. Die haben wahrscheinlich viel von Viehzucht gelebt, aber wir wissen, dass sie definitiv gehandelt haben. Das ist auch tatsächlich durch historische Überlieferungen belegt. Und schau mal, ich habe dir hier etwas mitgebracht. Das hier sind Keramikfundstücke von Gefäßen, die wir eben in den Wattflächen finden. Und das eine, was du hier siehst, das ist ein ganz typischer Topf für das 12. bis 14. Jahrhundert aus Nordfriesland. So ein bisschen grau, relativ schlicht gehalten. Und das andere Stück, was du hier siehst, das ist auch so ein halber Topf, ehemals mit zwei Henkeln dran. Der hat hier so einen von Hand gedrückten Wellenfuß, nennt sich das. Und du siehst ja, der ist schön glasiert in so einem bisschen orange-rot. Und das ist tatsächlich Importware.
Woran könnt ihr erkennen, wie alt das ist und ja, wo das herkommt und wie wichtig das eigentlich für unsere Kultur heute ist, das zu wissen?
Dafür brauche ich tatsächlich die Expertise meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Archäologie. Ja, also die wissen das und alles, was ich dir jetzt über diese Keramikfundstücke erzählen kann, das habe ich auch entsprechend von ihnen gelernt. Ja, und die können das tatsächlich relativ gut einordnen.
Wenn ihr euch jetzt heute auf den Weg macht, was macht ihr dann vor Ort?
Wir sind im Projekt bisher ja, so eine Art Dreiklang. Das heißt, keiner von uns kann ohne den anderen. Das, was wir als allererstes brauchen, das ist die Geophysik. Denn ich habe dir ja schon erzählt, wir haben 1500 Quadratkilometer Fläche. Und in dieser Fläche müssen wir irgendwo den für uns spannenden Ort finden. Und weil eben nur so wenig frei liegt, brauchten wir eine Methode, um unter das heutige Sediment, das heißt, um unter den heutigen Schlick des Wattenmeers runtergucken zu können. Und das macht für uns die Geophysik. Die laufen mit einem sehr futuristisch anmutenden Wagen über die Wattflächen und messen die magnetischen Eigenschaften des Untergrunds, das heißt magnetische Anomalien im Untergrund. Und die werden zum Beispiel erzeugt durch menschgemachte Strukturen. Das heißt, in dem Moment, in dem die friesischen Siedler angefangen haben, einen Brunnen anzulegen oder einen Graben zu graben, entsteht ein in der Magnetik sichtbares Signal. Wenn wir ein solches Bild haben aus der Geophysik, dann wissen wir erstmal nur, da gibt es etwas. Ja, das heißt, wir sehen Strukturen, aber wir können nicht immer sagen, ah ja, das ist jetzt so ein Wohnhügel oder das ist ein Brunnen oder ein Graben. Das heißt, der nächste Schritt, und da komme ich ins Spiel, ist der, dass wir nachgucken müssen. Ja, das heißt, wir können, wenn wir jetzt dieses Geophysikbild haben, ja, was für uns wie so eine Art Stadtplan, eine Art Landkarte der untergegangenen Landschaft ist, dann können wir ganz dezidiert hingehen, können uns einen exakten Punkt aussuchen, vermessen uns den in der Wattfläche per GPS oder verorten uns dort per GPS und dann bohren wir und gucken, wie die Stratigraphie in diesem Ort aussieht. Wenn ich meine einzelnen Schichten sehe in meinem Bohrkern, dann nehme ich da Proben draus und dann fahren wir ein ganz breites Spektrum an unterschiedlichen Methoden. Ja, das heißt, ich gucke mir zum einen die sedimentologischen Eigenschaften an. Das bedeutet die Korngröße, also wie viel Sand ist da drin, wie viel Schluff, wie viel Ton. Das ist aber nicht alles. Ich schaue mir auch noch die chemischen Eigenschaften des Sediments an, weil wir dann Aussagen treffen können, ob das unter Marienbedingungen, das heißt im Meer abgelagert wurde oder eben in diesem Fall im Wattenmeer oder ob wir es mit terrestrischen Bedingungen zu tun haben. Das heißt, sind wir gerade an Land und haben wir da eine Bodenbildung und vielleicht eine alte Oberfläche, auf der gesiedelt wurde. Und das Dritte, was wir noch machen, ist, dass wir uns die Mikrofauna angucken. Das heißt, die wirklich Millimeter, halben Millimeter großen Lebewesen, die im Sediment stecken. Und über die können wir dann auch Rückschlüsse ziehen, wie unsere Paläo-Umweltbedingungen waren. Ich wähle jede Bohrung nach den geophysikalischen Ergebnissen aus, weil uns interessiert, in was für eine Landschaft die Siedler im Mittelalter gegangen sind. Das heißt, wir wollen rekonstruieren, wie hat sich diese Küstenlandschaft erstmal natürlich entwickelt, um dann zu verstehen, wie dort im Mittelalter gewirtschaftet wurde und wie der menschliche Einfluss diese Landschaft verändert hat. Die Dritten, die dann noch mit uns im Gelände sind, wenn wir arbeiten, ist dann das Team Archäologie. Und die können meistens nur dort arbeiten, wo entweder die Strukturen frei liegen oder wo keine so mächtige Schlick- oder Sanddecke drüber liegt.
Seit wann forscht ihr?
Wir sind jetzt in diesem Gebiet um Südfall seit 10 Jahren aktiv.
Wow.
Ja, und haben eigentlich so die ersten 3 Jahre gebraucht, um erstmal zu schauen, ob unsere Methodik funktioniert und zu sehen, was denn wirklich noch vorhanden ist an Kulturspuren, ob wir die überhaupt gut nachweisen können. Haben dann festgestellt, ja, das geht, das ist sehr vielversprechend. Ja, und gehen seitdem jedes Jahr wieder dahin und denken immer, dieses Jahr machen wir das aber fertig und machen den Sack zu und fahren nach Hause und sagen uns, nee, wir müssen nächstes Jahr nochmal wiederkommen. Wir sind tatsächlich gar nicht so lange vor Ort. Also wir sind immer alle gemeinsam da. Das ist für unsere Arbeitsweise ganz wichtig, weil wir eben alle aufeinander angewiesen sind. Das heißt, in dem Moment, in dem die Geophysik irgendeinen Befund hat, ein Ergebnis, dann möchten die natürlich auch wissen, was es ist. Sprich, dann gehen wir anderen raus.
Und ihr lebt dann während der Zeit da vor Ort in einem Hotel oder wie macht ihr das dann? Wie organisiert ihr euch dann mit Ausrüstung und viel Matsch und wahrscheinlich sehr dreckig jeden Tag?
Richtig, das ist gar nicht so einfach. Zum Glück gibt es tatsächlich in unseren Gebieten relativ wenig Hotels, sodass wir gar nicht in Versuchung kommen, mit unseren Schlickstiefeln da reinzulaufen. Aber ja, wir brauchen immer viel Stellfläche für die Ausrüstung, weil jeder mit großen Autos und viel Equipment anreist. Und wir nutzen meistens Ferienwohnungen. Ich kann dir auch gerne mal zeigen, wie das aussieht. Ich habe ein kleines Video für dich. Letzte Woche frisch aufgenommen. Genau, also du siehst uns hier in der Wattfläche bei bestem Sonnenschein dieses Mal. Wir haben genau immer Meterstücke, also so Stahlsonden, sprich Stahlrohre, die wir in den Untergrund treiben. Da stecken Plastikrohre drin. Und die werden dann mit einem Bohrgerät, das du hier siehst, in den Untergrund getrieben. Das ist nichts anderes als ein handelsüblicher großer Presslufthammer, mit dem du auch Straßenbelag klein meißeln könntest, der auch sonst auf dem Bau zum Einsatz kommt, aber jetzt eben hier bei uns die Sonden in den Untergrund treibt und danach wird das Ganze wieder rausgezogen. Das schaffen wir nicht per Hand, sondern haben hier so eine hydraulische Zieheinheit und die zieht uns das dann Zentimeter um Zentimeter wieder raus. Und wenn wir einen Meter geborgen haben, dann können wir den nächsten Meter nachsetzen. Und dann nehmen wir die mit nach Hause.
Bei welcher Probung geht dein Herz auf?
Ich mag immer das, wo wir tatsächlich im archäologischen Kontext sind, weil ich das so spannend finde. Also die Landschaftsgeschichte ist toll. Ich bin ein großer Fan von Landschaftsgeschichte und Landschaftsentwicklung. Aber also wir stehen da draußen und gerade in diesen Torfabbauen, da kannst du wirklich noch sehen, wo im Mittelalter der Spaten angesetzt wurde. Also es ist 1A erhalten. Es sind wirklich diese Einstichstellen oder auch als wir diesen Lederschuh gefunden haben, das ist wirklich toll, die Hand zum einen auf die damalige Lebensweise zu legen, aber auch auf diese Katastrophe, auf diesen Untergang, der damit verbunden ist. Und ja, von daher freue ich mich immer, wenn wir irgendwo Proben aus einem Brunnen oder aus einem Graben rausnehmen dürfen. Und das macht schon Spaß. Also ich habe da ein großes Herz für die Archäologie.
Hanna, du bist hier in Mainz. Wie kommt man von Mainz bis ans Meer?
Ja, wir sind tatsächlich trotz des Binnenstandortes eine Arbeitsgruppe, die sich mit Küsten aller Art beschäftigt. Ich war viel im Mittelmeerraum aktiv und komme aber eigentlich aus Norddeutschland. Von daher habe ich die erstbeste Gelegenheit, die sich bot, genutzt, um mich wieder an die Küste zu manövrieren. Und ja, für mich ist das auch immer ein bisschen nach Hause kommen.
Ja, schön. Da, ja. Man hört das auch ein bisschen. Hanna, du hast jetzt erzählt, dass du eigentlich aus dem Norden kommst. Und dann ist das automatisch so, dass man im Meer steht und ja, Bohrungen macht.
Das wäre schön. Nein, ich habe tatsächlich Geografie studiert und auch aus einem ganz pragmatischen Grund. Das hat mich schon seit der Grundschule interessiert. Und es fiel mir immer leicht. Und bei der Frage, was machst du denn jetzt, dachte ich, probierst du es mal mit Geografie. Und bin dabei geblieben, auch wirklich mit großer Leidenschaft, weil ich es unglaublich spannend finde, zu sehen, wie sich Menschen zusammen mit ihrer Umwelt verhalten und auch ja, wieder durch ihre Umwelt geprägt werden. Und ich glaube, das ist auch in unserer heutigen Zeit ein ganz aktuelles Thema. Ja, wir sehen irgendwie, es verändert sich unsere Umwelt an ganz vielen Stellen und wir sind da nicht ganz unschuldig dran, beziehungsweise haben da auch großen Einfluss drauf. Und gerade für diesen Küstenraum finde ich das total spannend. Und dann kommt natürlich mein Heimatgefühl mit dazu, dass ich eben aus dem norddeutschen Raum komme und schon für meine Diplomarbeit das toll fand, mich mit einem entweder ganz exotischen Thema oder einem Thema vor der Haustür zu beschäftigen. Und ich habe mich dann mit einem Thema vor der Haustür bei mir in den Elbmarschen beschäftigt. Ja, und das ist auch jetzt für mich einfach sehr, sehr sinnbildlich, das, was wir im Watt machen. Ja, wir stehen, wenn wir, bevor wir ins Watt gehen, stehen wir auf einem 9 Meter hohen Schutzdeich. Also Nordfriesland hat die höchsten Deiche an der Nordseeküste und das ist kein einfacher Hochwasserschutz, das ist ein Bollwerk, dieser Deich. Ja, da sitzt man dahinter in seinem Ferienhaus und guckt nur gegen grünen Rasen, weil der Deich so hoch ist. Da ist keine Nordsee zu sehen, die ist irgendwo weit dahinter. Und dann gehen wir von unserem sicheren Deich runter in diese Überreste der untergegangenen Kulturlandschaft, ziehen da die Töpfe, die Schuhe von den Leuten raus, sehen im Endeffekt, was denen passiert ist, auch wie sie ihre Umwelt, wie sie diese Küstenlandschaft beeinflusst haben und gehen wieder zurück und fühlen uns ganz sicher. Und egal, wo wir hingucken, ich meine, das ist ja, können wir bei den Niederlanden anfangen, aber auch in Nordfriesland trifft uns das. Wir sitzen hinter dem Deich unter dem mittleren Tide-Hochwasser. Das heißt, in dem Moment, in dem dieser Deich weg wäre, würde das wieder ganz normal überflutet werden. Und das ist kein Phänomen des Klimawandels, das ist ein Phänomen des Deichbaus. Weil in dem Moment, in dem der Deich gebaut wurde, kein Material mehr auf die Flächen kommt. Das heißt, der Meeresspiegel steigt weiter, das tut er schon seit Tausenden von Jahren, aber das Land wächst nicht mehr mit. Und da wirklich auch zu sehen, wie aktuell das ganze Thema ist, das finde ich unglaublich spannend. Und egal, ob ich jetzt im Küstenraum unterwegs bin oder ob ich irgendwo binnenwärts bin, das betrifft uns an Flüssen, das betrifft uns im Gebirge. Überall sehen wir irgendwo, wie ja, der Mensch mit seiner Umwelt klarkommen muss und auch mit ihr klarkommt. Aber es gibt eben immer diese intensiven Wechselwirkungen. Die gehen mal gut und mal gehen die weniger gut. Und das finde ich ganz spannend anzugucken. Das heißt, wer immer sich ein bisschen für Umwelt interessiert und was wir so mit unserer Umwelt machen und was die Umwelt auch mit uns macht, der ist da ganz wunderbar richtig aufgehoben.
Jetzt würde ich ja gerne noch mal ein bisschen was zu deinem Labor wissen. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Du stehst dann da vor einem riesen Bohrkern oder wie sich das nennt, der in irgendeiner langen Tube drin ist und hast eine dicke Brille mit Lupe auf oder was? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, auch im Labor geht die Detektivarbeit weiter. Also wir haben ganz viele verschiedene Methoden, die wir, also an Messmethoden und an Beprobungsmethoden, die wir auf unsere Kerne und eben auch auf diese beprobten Profilschnitte, auf unsere Sedimentproben anwenden. Und wenn du magst, dann nehme ich dich gerne einmal mit. Dann können wir einmal in unseren Keller runtergehen und können uns einen Bohrkern oder so eine Probe aus einem Profilschnitt rausholen. Und ich zeige dir im Labor, was wir damit machen.
Oh, sehr gerne.
So, Claudia, dann sind wir jetzt hier im Keller in unserem Kernlager. Komm rein, du siehst, hier lagert nicht nur ein Bohrkern, hier lagern Jahrzehnte mittlerweile an Bohrungen.
Du hast Handschuhe angezogen, hat das einen Grund?
Hier unten ist es dreckig und egal, was ich anfasse, ist es im Zweifelsfall etwas scharfkantig. Von daher arbeite ich hier immer ganz gerne mit dem, was so an rudimentärer Büroarbeitskleidung da ist. Genau, ich würde jetzt aber gerne nicht mit dir einen Bohrkern mit nach oben ins Labor nehmen, sondern gerade frisch letzte Woche aus dem Watt habe ich hier in der Kiste eine solche Scholle aus einer der Torfabbauflächen. Das heißt, da haben wir eben versucht, diese alte Oberfläche aus dem Mittelalter zu beproben, weil uns interessiert, ob das im Mittelalter ganz gezielt nur zur Salzgewinnung genutzt wurde, das Land. Sprich, die Siedler sind da reingegangen und haben das direkt auf links gekrempelt, um den Torf abzugraben. Oder ob da im Vorfeld vielleicht schon irgendeine Form von landwirtschaftlicher Nutzung stattgefunden hat und diese Salzproduktion vielleicht ein Zufallsfund war. Genau, also du siehst hier, dass ist eine Auflaufform, mit der wir beproben. Wir nehmen tatsächlich Küchenequipment mit raus ins Watt. Das heißt, wir graben mit dem Spaten unser Profil. Dann kommt ein solides Küchenmesser zum Einsatz. Wir schneiden eine Scholle da raus und haben jetzt hier so ungefähr unsere 30 mal 40 Zentimeter Blockprobe. Und die transportiert sich in der Auflaufform einfach am besten. Ja, und die ist jetzt noch ganz dick in Frischhaltefolie eingewickelt, weil wir nicht wollen, dass die trocknet. Und wir wollen auch nicht, dass da so viel Sauerstoff dran kommt, denn das Material liegt jetzt seit 600 Jahren unter Wasser. Und das haben wir gelernt, sobald wir die an die Luft bringen, laufen die innerhalb von einer Stunde braun an und dann können wir gar keine Strukturen mehr erkennen. Das heißt, im Labor ist unser wichtigster Schritt, wenn wir gleich die Verpackung abnehmen, dass wir das Profil erst einmal putzen und dann ein Foto des Ganzen machen. Und anhand des Fotos kann ich mich dann später immer noch mal orientieren und sehen, wo meine Schichtgrenzen sind, die ich an der Probe selbst vielleicht nicht mehr erkennen kann. Warst du mal im Watt?
Nee, so richtig nicht.
Also, wenn man also ins Watt reinspringt.
An der Nordsee, aber nicht so richtig eine Wattwanderung. Nein. Ja,
wenn du ins Watt reinspringst, dann ist die Wattoberfläche meistens braun und der Zentimeter darunter, der ist ganz oft pechschwarz. Da sitzen Eisen und Schwefel drin und das wird alles durch Bakterien reduziert. Ja, das heißt, die brauchen da drin allen Sauerstoff auf und sorgen für diese Schwarzfärbung. Und sobald ich das an die Oberfläche hole oxidiert das wieder, das heißt, es wird braun und ich kann dann tatsächlich meine Schichtgrenzen nicht mehr erkennen, also zwischen meinen unterschiedlichen Ablagerungsbedingungen. Die sind nicht immer wie mit dem Messer getrennt, das haben wir auch mal, dass die relativ deutlich sind. Aber oft sind die sich von den Eigenschaften her so ähnlich, dass sie wirklich nur von der Farbe her unterscheidbar sind. Und wenn meine Farbe ein Einheitsbraun wird, dann habe ich nachher keine Chance mehr. Mhm. Das heißt, wir rollern die jetzt gleich mal in den Aufzug, wir nehmen das Ganze mit und dann können wir einmal die Oberfläche abschneiden, können das ein bisschen putzen und dann kannst du die Struktur der umgedrehten Schollen erkennen. Claudia, das hier ist unser Geolabor. Darfst einmal rein in die gute Stube.
Ja, super.
So, hier haben wir unseren Labortisch, an dem wir uns heute ausbreiten dürfen. Jetzt schneide ich das hier erstmal auf.
So, das ist einfach nur die Frischhaltefolie.
Ja. So, guck mal hier. Jetzt siehst du wahrscheinlich auf den ersten Blick nur Matsch.
Ich sehe einen schönen Matscheteil ganz oben und unten irgendwas, was sehr viel dunkler ist, was irgendwie auch Erde oder sowas sein könnte. Ja.
Genau. Und guck mal, jetzt ist es total wichtig, dass wir wissen, wo die Oberseite ist beim Profilen, weil wir jetzt ja schon verschiedene Schichten sehen. So, und dann wäre jetzt der erste Punkt für uns immer, dass ich die Profiloberfläche versuche, einmal glatt zu schneiden. Ja, so dass wir eben unsere Schichtgrenzen möglichst gut sehen können. Und das funktioniert tatsächlich mit so einem Küchenmesser am besten. So, und jetzt hast du ja eben schon völlig richtig gesagt, wir haben hier einen oberen Bereich. Wenn ich den hier ein kleines bisschen an Sediment in die Hand nehme, dann siehst du, du kannst das auch gerne anfassen, das ist so ein bisschen wie Knetgummi. Das heißt, das ist weich, ich kann das schön drücken und formen, ich kann daraus Kügelchen formen und ich kann das ausrollen zu einer langen Wurst. Das ist das, was wir Fingerprobe nennen. Ja, das heißt, ich gucke einfach, ist das Sandton oder Schluff? Und wenn ja, wie viel ist da ungefähr drin? Und das hier lässt sich auf oder unter Bleistiftdicke ausrollen. Das heißt, das ist schon wahrscheinlich ein relativ toniges Sediment. Ja, das heißt, sehr viel Feinmaterial und entsprechend gut lässt sich das auch kneten. Farbe ist ein Grau, dunkelgrau. Ja, und wenn wir uns jetzt die Schicht darunter anschauen, dann hast du schon ganz richtig gesagt, die sieht völlig anders aus. Die ist ja, schwarz, dunkelbraun. Wir können uns das hier unter unserer Lampe nochmal anschauen. Da kannst du schon etwas erkennen, nämlich...
Ist auch noch eine sehr helle Schicht oder irgendwie Holz oder sowas.
Ja, fast. Wir sind auf jeden Fall bei einer Pflanze unterwegs. Das sind Schilfblätter, die hier erhalten sind.
Ah, okay.
Genau, das, was du jetzt hier unten siehst, diese ganz dunkle schwarze Schicht, das ist das, was von den Torfen noch erhalten ist. Ja, das heißt, hier wurde eben im Mittelalter der Torf abgegraben. Aber die Siedler wussten damals ganz genau, wie tief sie graben durften. Die wollten also nur den qualitativ guten Torf haben, aus dem sie dann auch viel Salz produzieren konnten und wollten nicht den haben, der vielleicht schon so ein bisschen wieder Ton beinhaltet. Denn das kommt hier irgendwann, wenn wir im Profil noch tiefer gehen. Und das, was uns jetzt eben interessiert, ist diese alte Oberfläche. Das heißt, wenn wir jetzt hier weitermachen würden in der Beprobung, dann würde ich jetzt diesen ganzen Torf und den ganzen Abraum da einfach rausnehmen und würde versuchen, die alte Oberfläche so gut es geht freizulegen. Und dann können wir Proben für die DNA-Analyse, für die Biomarker-Analyse entnehmen und ganz wichtig aber auch für die Datierung.
Findet ihr jetzt hier auch zwischendurch irgendwelche Lebenszeichen, Anzeichen? Also das war jetzt industriell nur, aber gibt es da auch irgendwelche Funde, die ihr dann in solchen Proben habt und denkt, huch, was ist denn das?
Ja, das war jetzt tatsächlich ganz spannend, weil wir in einem Profil letzte Woche in diesem Abraum unterhalb der Schollen eine Keramik gefunden haben. Und die ist aber nicht aus dem Hochmittelalter, sondern aus dem Frühmittelalter. Und da sind schon um Hallighoge herum auch andere Stellen bekannt, wo die immer mal wieder auftritt. Und damit hätten wir einen Hinweis darauf, dass die Region eben auch schon, wenn vielleicht auch nur spärlich, aber in irgendeiner Form besiedelt war.
Was machst du heute noch mit dem Stück hier?
Ja, das Stück darf jetzt heute noch fotografiert werden und dann werden da verschiedene Messmethoden drüber laufen lassen. Das eine siehst du hier gerade auch drüben am Tisch. Dort wird mit einem Handgerät die Röntgenfluoreszenz gemessen. Das ist eine Methode, die uns die chemische Zusammensetzung der Probe wiedergibt. Und ich würde dann, wenn alles durchgemessen ist und ich das Profil zerstören darf, in Anführungszeichen, es beproben. Das heißt, ich nehme jetzt in gewissen Abständen aus allen drei Schichten, also aus den Torfen, aus dem Abraum und aus der eigentlichen Marschscholle, Sedimentproben raus. Die können dann für die Korngröße analysiert werden. Wir können über den Glühverlust auch bestimmen, wie viel Organik da noch drin ist. Das heißt, wie viele Pflanzenreste, welche Tiere wir aus dem Watt mitgebracht haben. Ja, also das wird quasi für den Rest des Tages dann heute noch mal eine Aufgabe sein. Und bis wir dann alles beisammen haben, dauert das sicherlich noch einige Wochen, bevor ich dann tatsächlich eine Aussage treffen kann.
Das heißt, du musst ganz schön lange warten, bis du für heute ein Ergebnis hast.
Genau. Also es ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit und viel Detektivisches dabei, weil wir eben so viele unterschiedliche Datensätze und so viele kleine Puzzleteile haben. Aber wir kriegen letztendlich für gewöhnlich ein schönes Bild raus, was wir dann gut in unseren überregionalen oder auch großräumigen Kontext in Nordfriesland einhängen können.
Ich danke dir recht herzlich. Das war ein total spannender Einblick in deine Arbeits- und Forschungswelt.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, dass du heute bei mir warst.
Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und dass du vielleicht tatsächlich noch ein zusammenhängendes Stück findest.
Dankeschön. Wir geben uns Mühe.